Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von ESAI.
Der Hörgang kommt heute von der ESMO in Wien, dem Gynecological Cancers Congress. Die Teilnehmer an dieser dreitägigen Veranstaltung der European Society for Medical Oncology erfahren hier alles, was es zu wissen gibt über die Diagnose von gynäkologischen Krebserkrankungen, über ihre Biologie und über innovative Therapien. Eine der häufigen gynäkologischen Erkrankungen ist der Gebärmutterschleimhautkrebs, das Endometrium oder auch Korpuskarzinom genannt wird. Und mit dem wollen wir uns heute näher beschäftigen. Grund dafür, die medizinische Leitlinie wurde soeben überarbeitet und vorgestellt. Und was da an Neuem drinsteht, das fragen wir gleich zwei namhafte Experten. Die führende Autorin des Leitlinien-Updates zum Endometrium-Karzinom, Professor Nicole Kronczyn, Leiterin der klinischen Abteilung für allgemeine Gynäkologie und gynäkologische Onkologie an der Med-Uni Wien, ist zu uns gekommen.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Und wir sprechen live mit Professor Dr. Sigurd Lachs, Leiter des Instituts für Pathologie am LKH Graz 2. Grüß Gott, hallo.
Auch von mir ein schönes Hallo und ich freue mich auch hier zu sein.
Professor Lachs hat ebenfalls mitgeschrieben an dieser Leitlinie, daher kennen sich die beiden auch perfekt aus. Das Endometrium-Karzinom wird oft früh erkannt, zum Glück, dann stehen die Heilungschancen exzellent. Im Zentrum unseres Gesprächs heute stehen aber Neuerungen zur Systemtherapie bei Patientinnen mit fortgeschrittener Erkrankung und hohem Rezidivrisiko. Daher die erste Frage an die beiden Experten, bitte um Ihre Einschätzung. Welche wesentlichen Neuerungen zur Systemtherapie bringt das Update im Vergleich zur vorherigen Version mit sich?
In der Version 2021, Beginn des Jahres, hatten wir noch nicht die großartigen Optionen für unsere Patientinnen, die wir heute in Form von Immuntherapie und auch weiteren gerichteten Therapien, wie zum Beispiel PARP-Inhibitoren, zur Verfügung hatten. Diese Therapieoptionen haben wir jetzt integriert in unsere Guidelines und hier spielt auch eine besonders wichtige Rolle das molekulare Profil des Tumors der spezifischen Patientin. Es geht alles in Richtung individualisierte Therapie.
Herr Dr. Lachs?
Ja, am Anfang steht hier die Pathologie, nicht nur in Form der histopathologischen Diagnose eines Tumors mit Tumortyp und Differenzierungsgrad, sondern insbesondere die biologische Einstufung. Also der molekulare Subtyp ist ganz wesentlich. Und das sollte für alle Endometriumkarzinome, einschließlich der nun auch als Karzinome klassifizierten Karzinosarkome, durchgeführt werden. Und man macht das am besten anhand der Curettage, des Curettage-Materials, auf einmal, also One-Stop-Shop, wie wir hier sagen, in Form einer Immunhistochemie und einer molekularen Untersuchung. Immunhistochemisch nimmt man ein Panel aus Östrogenrezeptoren, P53 und den Mismatch-Repair-Proteinen. Und zusätzlich macht man eine molekulare Untersuchung auf Polymerase-E-Mutationen, wobei man hier durchaus verschiedene Optionen hat, vom Next Generation Sequencing bis zu Real-Time-PCR-Optionen.
Ursprünglich hat man beim Endometrium-Karzinom zwei Typen, Typ 1 und Typ 2, unterschieden. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Welche molekularen Gruppen unterscheidet man bei diesem Karzinom?
Ja, diese Unterscheidung zwischen Typ 1 und Typ 2, die wurde abgelöst durch die Erkenntnisse aus dem Cancer Genome Atlas Projekt, dieses TCGA, wo mehr als 400 Endometrium-Karzinome mit Next Generation Sequencing untersucht wurden und vor mittlerweile etwa 12 Jahren publiziert wurden. Und dann haben sich daraus Folgeuntersuchungen, Folgestudien von unterschiedlichen Gruppen ergeben. Und die haben letzten Endes auch dazu geführt, zu dieser Einteilung in vier Hauptgruppen, die wir jetzt verwenden. Die prognostisch günstigste, aber auch kleinste Gruppe mit etwa 5-10% der Fälle machen die Tumoren mit Mutationen im Polymerase E, kurz Pol-E-Gen aus. Diese Tumoren haben viele, viele Mutationen und stimulieren das körpereigene Immunsystem, sind prognostisch sehr günstig. Nur wenige haben ein hohes Stadium und da wissen wir nicht, welche Rolle das spielt. Dann eine ganz wesentliche Gruppe sind die Tumoren mit Defizienz, mit Defekt im Mismatch-Repair-System, also die MMR-Defizienten, die machen etwa 30% aus. Dann eine weitere Gruppe mit 15-20% sind Tumoren mit einem sehr ungünstigen Prognose. Die haben Mutationen im TP53-Gen und werden auch als P53-abnorm bezeichnet. Und der Rest, also etwa gut die Hälfte, bleibt da noch übrig. Und die werden derzeit als NSMB bezeichnet, No Special Molecular Profile. Ein Name, der möglicherweise wieder verändert wird in den nächsten Jahren im Zuge der neuen WHO-Klassifikation, aber derzeit hat man diese Gruppe. Und diese große Gruppe, ist man draufgekommen, dass der Östrogenrezeptor, aber auch der histopathologische Differenzierungsgrad ein wesentlicher Stratifizierer ist für zwei prognostische Untergruppen. Daher unterscheidet man als eine Gruppe, als die prognostisch sehr günstige Gruppe, die Östrogenrezeptor positiven und Low-Grade-Tumoren. Also das Und ist sehr wichtig. Während die zweite Gruppe hat entweder Östrogenrezeptor-Negativität oder High Grade, das heißt schlechter Differenzierungsgrad. Und diese beiden ungünstigen Parameter führen dann zu einer deutlich ungünstigen Prognose, ähnlich wie bei den B53-Abnormen.
Wie beeinflussen diese molekularen Untergruppen die Therapiewahl in der Erstlinie?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und das ist eigentlich das Haupttopic unserer Guideline. Wie schaffen wir es, unsere Patientinnen jetzt und in Zukunft noch mehr individualisiert nach dem molekularen Profil der Tumoren zu behandeln? Also nicht mehr eine Therapie für alle, sondern die beste Therapie für die spezifische Patientin. Und hier haben wir große Fortschritte jetzt gemacht, zum Benefit wirklich unserer Patientinnen, sowohl im adjuvanten als auch im Systemtherapie-Setting. In der Systemtherapie ist so, in der Erstlinien-Systemtherapie, dass wir bei Patientinnen mit DMMA-Tumoren, das sind hypermutierte Tumoren. Also Sie müssen sich vorstellen, jeder Tumor, der viele Mutationen aufweist, eine hohe Antigen-Präsentation hat, das sind Tumoren, die wir Hot Tumors nennen, die gut ansprechen auf Immuntherapie. Und da gehören die DMMA-Gruppe gehört hier hinein. Und bei diesen Patientinnen mit DMMA-Tumoren hat die Zugabe von Immuntherapie zur Chemotherapie zu einem signifikanten Vorteil, nicht nur für das progressionsfreie Überleben, sondern wirklich für das Gesamtüberleben. Das sind Frauen mit fortgeschrittenen, metastasierten Endometriumkarzinomen, aber wenn die DMMA sind und Chemo und Immuntherapie bekommen, haben die einen signifikanten Überlebensvorteil und zwar dauerhafte Ansprechen sehen wir hier bei diesen Frauen. Das ist wirklich eine großartige Errungenschaft und sollte jetzt verfügbar sein für jede Frau mit DMMA, metastasiertem Endometriumkarzinom. Bei den Patientinnen, die non-DMMA sind, also einen molekularen Subtyp haben, der nicht DMMA ist. Und Sie haben da von Professor Lachs bereits gehört, das ist eine sehr heterogene Gruppe der Patientinnen. Und hier sagen unsere randomisierten Phase 3 Studienergebnisse, dass die Immuntherapiezugabe zur Chemotherapie auch einen wichtigen Effekt hat, vor allem auf das progressionsfreie Überleben, aber dass dieser Effekt nicht so stark ausgeprägt ist wie bei den MMR-Patientinnen. Wir empfehlen in unserer Leitlinie auch bei Non-DMMR-Tumoren die Zugabe von Immuntherapie zur Chemotherapie. Und es gibt jetzt auch aus einer weiteren randomisierten Phase-3-Studie die Möglichkeit, in Non-DMMR-Tumoren nicht nur Immuntherapie zur Chemotherapie dazuzugeben, sondern dann in der Erhaltungstherapie, in der die Immuntherapie immer weitergeführt wird, für eine bestimmte Zeit auch noch einen PARP-Inhibitor dazuzugeben. Also haben wir hier zwei neue Therapieoptionen für die Non-DMMR-Population.
Zusatzfrage, sollte jede Patientin mit einem Non-DMMR-Endometrium-Karzinom eine Immuntherapie bekommen?
Wir haben bei fortgeschrittenen Endometrium-Karzinom-Patientinnen in der Non-DMMR-Situation auch die Option von endokriner Therapie, Hormontherapie. Hier liegt die Kunst darin, jetzt zu diskriminieren, welche Patientin ist die beste Patientin für die Chemotherapie plus Immuntherapie, welches die Patientin Chemotherapie, Immuntherapie und PARP-Inhibitor und welche Patientin ist eine Kandidatin für endokrine Therapie. Hier unterscheiden wir in unserer Leitlinie Patientinnen mit einer symptomatischen Erkrankung beziehungsweise mit einer rasch wachsenden Rezidiverkrankung. Immer wenn wir ein rasches Ansprechen möchten, weil die Patientin zum Beispiel Symptome hat, ist hier die Chemotherapie ein guter Weg mit Zugabe der Immuntherapie oder Zugabe Immuntherapie und PARP-Inhibitor. Wenn wir eine Patientin haben, die asymptomatisch ist, beziehungsweise ein Rezidiv hat, das langsam wächst und hier nicht eine sofortige, starke Reduktion des Tumors notwendig ist, wie wir das durch die Chemotherapie erreichen können und diese Patientin zusätzliche Faktoren aufweist, die günstig sind für das Ansprechen einer endokrinen Therapie. Das wäre eine Östrogenrezeptor-Positivität und das sind auch typischerweise die Low-Grade, also gut differenzierten Endometrioiden, Endometriumkarzinome. Wenn diese Faktoren vorliegen, dann ist es eine sehr gute Patientin für eine endokrine Therapie. Also Sie sehen schon, dass in dieser Non-DMMR-Population die Entscheidungsfindung wesentlich komplexer ist, dass hier weitere spezifische Tumor- und Patientinnenmerkmale eine Rolle spielen in unserer Entscheidungsfindung, während in der DMMR-Population ganz klar eine beste optimale Therapieoption gibt und die ist Chemotherapie plus Immuntherapie.
Gibt es klinisch Entscheidungshilfen, ob PARP-Inhibitor, Chemo-IO oder Chemo-IO?
Hier haben wir von zwei verschiedenen Studien Subgruppenanalysen gesehen, pro molekularer Subgruppe. Und das sind allerdings Subgruppenanalysen, aus denen wir nur Hinweise bekommen, welche Patientinnen eventuell mehr profitieren von der einen oder der anderen Therapie. Und diese Daten sind sehr vorsichtig zu interpretieren. Was wir in den zwei Studien mit der Zugabe eines PARP-Inhibitors in der Erhaltungstherapie gemeinsam mit dem IO nach vorheriger Chemo-IO gesehen haben, ist, dass die Subgruppe der B53-Abnormalen einen stärkeren Effekt von der Zugabe des PARP-Inhibitors zu haben scheint im Vergleich zu allen anderen molekularen Gruppen. Das könnte in der aktuellen Situation, wo robuste Daten hierzu fehlen, ein Hinweis sein und eine Entscheidungshilfe sein. Das sind zum einen natürlich die besonders aggressiven Tumoren, die B53 abnormalen, in denen eine Behandlungseskalation sinnvoll erscheint von der Prognose. Zum anderen gibt es die Hypothese dahinter, kommend vom Ovarialkarzinom, dass homologe Rekombinationsdefizienz bei B53 abnormalen Patientinnen ein Faktor sein könnte, dass PARP-Inhibitoren hier besonders gut wirken. Allerdings gibt es zur homologen Rekombinationsdefizienz beim Endometriumkarzinom nur sehr wenige Daten und wir wissen sehr wenig darüber. Und von dem her ist auch das eine reine Hypothese. Aber hier gibt es zumindest eine wissenschaftliche potenzielle Ratio, warum der PARP-Inhibitor-Zusatz bei B53 Abnormalen besser wirken könnte.
Ein kleiner Teil der Endometriumkarzinome weist nämlich auch eine Mutation in den Reparaturgenen BRCA, die ja beim Ovarial- und beim Mammakarzinom zu einem bestimmten Prozentsatz mutiert sind und damit funktionsunfähig sind, auf. Und das wäre zum Beispiel ein Hintergrund und eine Rationale für und eine Erklärung für das Funktionieren der PARP-Inhibition im Rahmen dieser Therapie, weil ich ja mit der PARP-Inhibition das alternative DNA-Reparatursystem ausschalte und dann diese DNA-Reparatur im Tumor nicht mehr möglich ist und die Tumorzellen absterben.
Wie sollten Rezidive beim Endometriumkarzinom laut neuer Leitlinie behandelt werden?
Das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Hier hängt wirklich die Therapie sehr stark davon ab, was die Patientin bei der Erstdiagnose an Therapie erhalten hat. Wir stellen uns hier vor allem auch die Frage, was ist es für ein Rezidiv? Ist es ein lokales Rezidiv oder ist es lokoregionär oder ist es bereits ein metastasiertes Rezidiv? Davon hängt die Behandlung ab. Eine große Rolle spielt, ob die Patientin bereits vorbestrahlt ist oder nicht. Wenn das ein Lokalrezidiv ist, bei einer noch nicht vorbestrahlten Patientin kann man das zum Beispiel bestrahlen. Bei einem metastasierten Erkrankung hängt sehr stark die neuerliche Behandlung davon ab, hat die Patientin vorher bereits Chemotherapie und eine Immuntherapie erhalten? Ist die Patientin Immuntherapie naiv oder Immuntherapie vorbehandelt? Wenn es sich um eine systemische metastasierte Erkrankung handelt und die Patientin noch keine Immuntherapie gehabt hat, dann würden wir abhängig vom molekularen Profil der Patientin die Systemtherapie entscheiden. So wiederum bei einer DMMR-Patientin würden wir, wenn sie Immuntherapie naiv ist, eine Immuntherapie geben. In diesem Fall, wenn sie zuvor schon Chemotherapie hatte, eine alleinige Immuntherapie-Monotherapie. Wenn die Patientin eine Non-DMMR-Charakteristika des Tumors hat und sie ist schon Chemotherapie vorbehandelt, aber hat noch keine Immuntherapie gehabt, dann würden wir eine Kombination aus Immuntherapie und Tyrosinkinase-Inhibitor geben. Aber Sie sehen schon, es hängt sehr stark davon ab, wie war die Behandlung bei Erstdiagnose und was für ein Rezidiv ist es. Auch im Rezidiv ist natürlich die Überlegung einer Operation. Auch das aber ausschließlich dann, wenn wir eine komplette Tumorresektion erreichen können, wäre die Operation auch eine Option.
Macht es Sinn, das Gewebe sich noch einmal anzuschauen, noch einmal zu untersuchen?
Das hängt natürlich davon ab, wie gut zugänglich dieses Gewebe ist. Aber es gibt ja ein Grundprinzip in der Onkologie oder in den onkologischen Disziplinen, dass man versucht, Gewebe zu gewinnen und eine neuerliche Diagnostik zu machen, bevor man eben zur Therapie übergeht. Wenn natürlich eine Gewebsgewinnung durch Biopsie nicht möglich ist, dann wird man sich auf den radiologischen und klinischen Befund verlassen. Wenn jetzt Gewebe gewonnen wird, entweder durch Biopsie oder im Zuge der Operation, so wird man bei dem Rezidiv des Endometriumkarzinoms eine neuerliche molekulare Klassifikation anstreben. Nachdem ja diese molekulare Klassifikation noch nicht so lange praktiziert wird, sind ja Tumoren, die Spätrezidive sind, in der früheren Zeit oder bei der Erstdiagnose noch gar nicht molekular klassifiziert worden. Also das ist durchaus eine gängige Situation. Bei einem Frührezidiv macht es das schon in der bei der Erstdiagnose klassifiziert wurde, molekular klassifiziert wurde, macht es natürlich auch Sinn. Es kann sich in einem zwar nicht sehr hohen, aber einem gewissen Prozentsatz speziell der Mismatch Repair Status ändern. Es kann auch sich vor allem auch der Östrogenrezeptor Status ändern. Und das würde natürlich die Einordnung in eine andere prognostische Gruppe und auch damit auch therapierelevante Gruppe nach sich ziehen.
Die neue Leitlinie führt auch neue Begrifflichkeiten ein, und zwar geht es da um Kontraindikationen. Was ist zum Beispiel, wenn eine Patientin Immuntherapie nicht verträgt oder die Chemotherapie nicht verträgt, nicht geeignet ist dafür?
Immuntherapie-Kontraindikationen sehen wir relativ wenige, also akute fluoride Infektionen wären eine Kontraindikation oder schwerwiegende Autoimmunerkrankungen zum Beispiel oder starke Immunsuppression der Patientin durch Medikamente. Wenn wir jetzt primär fortgeschrittene oder rezidivierte Patientin mit Endometriumkarzinom haben und Immuntherapie ist keine Option bei der Patientin, dann gibt es natürlich die Möglichkeit der Chemotherapie beziehungsweise die Möglichkeit der endokrinen Therapie, wie bereits besprochen, vor allem bei Low-Grade-Endometroiden-Patientinnen, langsam wachsenden Tumoren, Östrogenrezeptor-positiven Tumoren. Wir haben für eine Subgruppe der Patientinnen, die einen anderen Marker, Biomarker haben, nämlich die HER2-Expression. Hier haben wir eine Studie, die gezeigt hat, dass bei diesen Patientinnen die Zugabe von Trastuzumab zur Chemotherapie zu einem Überlebensvorteil führt. Das war allerdings eine kleine randomisierte Phase 2-Studie, also der Evidenzlevel nicht so hoch wie bei den Immuntherapiestudien, die wir zuletzt gesehen haben. Aber das wäre auch eine Möglichkeit, wenn eine Kontraindikation für Chemo besteht und die Tumoren HER2 exprimieren. Vielleicht, Sigurd, kannst du was sagen noch zur HER2-Expression, wie oft wir das sehen, wie das gemessen wird?
Die HER2-Expression beim Endometriumkarzinom ist vor allem in jenen Tumoren, die auch ein abnormes B53-Protein aufweisen. Also dort ist es sozusagen Überexpression beziehungsweise Amplifikation des HER2s sehr, sehr häufig und ausgeprägt. Die Bewertung ist nach einem ähnlichen Schema, wie wir das bei den gastrointestinalen Tumoren kennen. Es gibt dann auch noch ein alternatives Schema, das von einer Gruppe an der Yale-Universität entwickelt wurde und von der International Society of Gynecological Pathologists vertreten wird. Wir haben in unseren Guidelines uns das offen gelassen, welches Schema in der Auswertung sich im Endeffekt durchsetzen wird. Und zum jetzigen Stadium, zum jetzigen Zeitpunkt würde man angeben im Befund, nach welchem man es bewertet hat. Aber im Groben gesagt unterscheidet man hier Score 0, 1 plus, 2 plus und 3 plus, so wie wir das kennen von den gastrointestinalen Tumoren, aber auch vom Brustkrebs. Und die 2 plus würde man dann zusätzlich mit einer In-situ-Hybridisierung auf eine Genamplifikation hin untersuchen. Und diese 2 plus mit Amplifikation und die 3 plus, diese stark exprimieren, das wären die Kandidatentumoren für eine Therapie, zum Beispiel mit Trastuzumab.
Zu Ihrer Frage, wenn die Chemotherapie kontraindiziert ist, hier haben wir auch eine Studie gesehen, in der ein chemotherapiefreies Regime bei primär fortgeschrittenen rezidivierten Endometriumkarzinom-Patientinnen gegeben wurde, eine Kombination aus Immuntherapie und einem Tyrosinkinase-Hämmer, der antiangiogenetisch wirkt. Und wir haben in unserer Leitlinie auch in der First-Line-Therapiebehandlung bei Kontraindikation gegenüber Chemotherapie und wenn die Patientin bereits eine Chemotherapie bei Erstdiagnose adjuvant oder neoadjuvant hatte, dass dieses chemofreie Regime eine schöne Option darstellt aus Immuntherapie und Tyrosinkinase-Inhibitor.
Frau Dr. Konschin, Herr Dr. Lachs, was nehmen Sie persönlich aus dem aus der Erstellung der Leitlinie mit für Ihre tägliche Praxis? Und Zusatzfrage, wohin entwickelt sich die Diagnose, die Systemtherapie beim Endometriumkarzinom aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren?
In unserer Leitlinie haben wir die Individualisierung der Behandlung der Patientin in den Vordergrund gestellt, basierend auf der molekularen Charakterisierung der Tumoren und basierend auf individuellen Patientinnenmerkmalen. Ich glaube, das ist das, was von größter Bedeutung ist für unsere Patientinnen, um den optimalen Outcome zu haben. Und das ist auch die Richtung, in der wir uns in der Zukunft weiterentwickeln, Richtung mehr Precision Medicine, individualisierte Therapie. Und hier sehen wir auch weitere enorme Fortschritte in frühen klinischen Studien, neue Gruppen von Medikamenten, Antibody-Drug-Conjugates, die die Chemotherapie spezifisch zu Zellen bringen mit speziellen Biomarkern und damit die Chemotherapie gerichteter gegen die Krebszellen, die diesen Biomarker aufweisen, wirken kann. Hier haben wir tolle Ergebnisse gesehen. Und weitere Optionen sind intensivierte endokrine Therapien, auch hier großartige Ergebnisse aus frühen klinischen Studien. Die Reise geht weiter Richtung personalisierte Medizin, beste Therapie für die individuelle Patientin.
Ja, und von meiner Seite, ich nehme vor allem die Bedeutung der molekularen Klassifikation für eine ganz wesentliche Tumorentität mit. Das ist ein sehr zeitgemäßer Zugang, ein sehr zukunftsorientierter Zugang, verbunden mit den entsprechenden Analysen, die zum Teil auch auf sogenannten Surrogatmarkern beruhen. Aber das machen wir ja auch beispielsweise beim Brustkrebs. Es ist wichtig, dass diese Marker gut standardisiert, gut validiert sind, dass die Diagnostik einen hohen Sicherheitsgrad hat und einen hohen Standard. Der Zukunftsaspekt wird sicher der sein, dass mit der Weiterentwicklung der Sequenziertechnologien diese wesentlich schneller werden und wesentlich einfacher zu handhaben und wir möglicherweise in einigen Jahren viel stärker die Sequenzierung in Form des Next Generation Sequencing in diese Diagnostik einbauen werden, als wir es noch jetzt machen und auch möglicherweise neue Targets finden werden und hier diese Klassifikation weiterentwickeln werden, beziehungsweise die neuen Targets auch entsprechend einbauen werden.
sagt Sigurd Lachs. Und ich bedanke mich auch bei Nicole Gronschin für ihre Einblicke in das Leitlinien-Update. Das Thema Systemtherapie beim Endometriumkarzinom, das bleibt dynamisch mit Vorteilen für Patientinnen mit fortgeschrittener Erkrankung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung von ESAI.
Hörgang exklusiv. Der Expertenpodcast von Springer Medizin.